Ein Beschleuniger für X. Auch wenn Musks Anwälte Richterin McCormick darum ersuchten, Satcos Anschuldigungen zu berücksichtigen, war ihnen klar, dass die Erfolgsaussichten ihres Klienten gering waren. Die Beweislast reichte schlicht nicht aus. Als Musk sein Angebot unterbreitet hatte, war Satco bei Twitter schon lange weg vom Fenster. Außerdem war er nie direkt in den Kontrollprozess durch die FTC involviert gewesen. Einige von Musks Anwälten glaubten inzwischen auch, dass McCormick den Argumenten des Milliardärs skeptisch gegenüberstand, da sie immer wieder Anträgen von Twitter stattgab. Untereinander lästerten sie darüber, dass Musk kein faires Verfahren bekommen würde. Daher versuchte Musk sein Glück beim Twitter-Board. Sein Freund Emmanuel ließ dem Board durch Durbin ein Angebot unterbreiten, um den Streit beizulegen. Musks Vertreter deuteten an, dass er bei einem Rabatt von 30% bereit wäre, Twitter zu erwerben, was einem Unternehmenswert von 31 Milliarden Dollar entsprochen hätte. Das Board lehnte dieses niedrige Angebot sofort ab. Am 29. September sollte Musk vor den Anwälten von Twitter in einer Kanzlei nahe seinem Wohnsitz in Austin eidesstattlich aussagen. Einige seiner Anwälte hielten das aber für eine schlechte Idee, da Musk sich nicht einmal zügeln konnte, Dinge zu twittern, die seinen Prozess gefährdeten. Was würde er dann womöglich bei einer solchen Aussage von sich geben? Spiro und das Twitter-Board begannen, über ein neues Angebot zu diskutieren. 10% Rabatt. Das würde den Unternehmenswert bei 39,6 Milliarden Dollar ansetzen, etwas mehr als den Börsenwert von 39,2 Milliarden Dollar. Aber allein schon über einen Preisnachlass zu verhandeln, war gefährlich für das Board. Die Aktionäre hatten dafür gestimmt, Musks erstes Angebot anzunehmen und dieses Votum zu ignorieren, würde mit Sicherheit Klagen nach sich ziehen. Das Ziel des Boards war es, den Anteilseignern Musks Geld zu sichern. Auch wenn sie zuversichtlich waren, das Verfahren zu gewinnen, war ein Sieg nicht garantiert. Im Falle einer Niederlage würden die Aktionäre mit leeren Händen dastehen. Also konnte sich ein kleiner Rabatt lohnen, wenn dadurch garantiert wurde, dass Musk auch wirklich zahlte. Ein Preisnachlass von nur 10% war für Musk aber nicht verlockend. Seit er im April in den Kauf des Unternehmens eingewilligt hatte, waren die Zinsen gestiegen. Wenn sich der Kaufpreis änderte, musste er die Schuldenfinanzierung neu aushandeln. Die höheren Zinsen würden dann einen bedeutenden Teil des eingesparten Gelds verschlingen. Musks Seite warnte das Twitter-Board dennoch. Sollte es einer Einigung nicht zustimmen, werde Musk sie mit Klagen überziehen, koste es, was es wolle. Sie wollen Musk nicht zum Feind haben, bekamen die Boardmitglieder zu hören. Dem Milliardär gefalle die Vorstellung gar nicht, den Twitter-Managern Abfindungen in mehrstelliger Millionenhöhe zu zahlen, auch goldene Fallschirme genannt. Er werde einen Feldzug der verbrannten Erde gegen jeden führen, der ihm seiner Meinung nach bei diesem Deal Unrecht zugefügt habe. Musks Drohungen sorgten unter den Boardmitgliedern für Unruhe. Einige ließen ihre Häuser bereits von Sicherheitsdiensten bewachen, da sie Online-Drohnachrichten erhalten hatten, und sie verlangten Zusicherungen, dass Musk sie nicht persönlich verklagen werde, wenn sie einem Rabatt zustimmten. Spiro hielt diese Forderung für unverschämt und zwielichtig. Seinem Eindruck nach wollte das Board nach einem harten Rechtsstreit über den Sommer nun zusätzliche Rechtssicherheit haben, ein weiteres Zeichen dafür, dass es etwas zu verbergen hatte. Musk erschien zu seiner eidesstattlichen Aussage am 29. September nicht. Seine Anwälte ließen verlauten, er werde einen neuen Termin vereinbaren. Im Unternehmenssitz von Twitter schwand derweil Roth Zuversicht, dass Projekt Saturn je realisiert werden würde. Musks gerichtliche Niederlage erschien unabwendbar und als Twitters neuer Besitzer würde er alles, was Roth erreicht hatte, sofort rückgängig machen. Auch Jay Sullivan hegte Zweifel. Er war begierig darauf, die Technologie zu entwickeln, die er und Agrawal vor Monaten gebrainstormt hatten. Projekt Saturn war jedoch von einer großartigen Produktvision zu einigen Blogposts degradiert worden, denn jeder wollte erst einmal abwarten, was aus dem Deal wurde. Sullivan sah keinen Sinn darin, ein sensationelles Produkt anzukündigen, das noch gar nicht existierte, erst recht, da Musk bald übernehmen und alles auf den Kopf stellen würde. Also fragte er Gerde um Rat. Die Juristin hegte schon seit Monaten Zweifel an Saturn und stimmte zu. Bisher bestand das Projekt nur aus großen Plänen und hatte noch keine Substanz. So versuchten die beiden Manager Agrawal, von dem Vorhaben abzubringen. Auch wenn er unbedingt ein Vermächtnis hinterlassen wolle, ergäbe die Sache nur einen Sinn, wenn Saturn auch von Dauer wäre, sagten sie ihm. Anfang Oktober meisterte Agrawal seine eidesstattliche Aussage, ohne sich von Musks Anwälten verleiten zu lassen, etwas Dummes zu sagen. Die Twitter-Anwälte waren deshalb noch zuversichtlicher, das Verfahren positiv zum Abschluss bringen zu können. Nur wenige Stunden nach Agrawals Aussage gab Musks Team bekannt, dass der Milliardär nun doch bereit wäre, Twitter zum vollen Preis zu erwerben. Musks Begierde, die Kontrolle über Twitter zu erlangen, könnte am Ende überwogen haben, oder er hatte dem Anwaltsteam von Twitter schlicht nichts mehr entgegenzusetzen. Seinen Anwälten gegenüber sagte er, dass er selbst bei einem positiven Ausgang des Gerichtsverfahrens verlieren würde, weil ihm dann Twitter immer noch nicht gehörte. Für mich schien kein Weg daran vorbeizuführen, dass er das Unternehmen erwerben würde. Dieser Typ liebt nicht so sehr wie Twitter, sagte einer von Musks Anwälten. Und weiter? Vielleicht hatte er nie wirklich die Absicht, es zu einem Prozess kommen zu lassen, weil ihm seine geringen Erfolgsaussichten bewusst waren. Es könnte für ihn reine Taktik gewesen sein, um den Deal neu zu verhandeln. Gerde wusste immer noch nicht, was sie erwartete. Als sie am 3. Oktober die öde, graue Lobby des One Market Plaza betrat und mit dem Aufzug zu Wilson Sonsinis Büroräumen hinauffuhr, die am Empacadero in San Francisco lagen. Sie war eine der wenigen Top-Führungskräfte von Twitter, die vor Musks Anwälten noch nicht eidesstattlich ausgesagt hatte. Aber an diesem Montagmorgen war der Zeitpunkt gekommen. Musk bot nun zwar an, Twitter zum ursprünglichen Preis zu kaufen, aber Gerde traute ihm nicht und hatte sich auf ihre Aussage vorbereitet. Sie war zuversichtlich, dass sie mit Spiros aufgeblasenem Gehabe fertig werden konnte. Aber Spiro war spät dran. Die Minuten verstrichen und Gerde wunderte sich. War das ein Manöver, um sie zu frustrieren und in einen Streit zu verwickeln? Das wäre wirklich ein amateurhafter Schachzug, aber sie hatte durchaus mit skurrilen Mätzchen von Musks hochgeschätztem Anwalt gerechnet. Nach einer halben Stunde begriff Gerde, Spiro kam nicht. Sie chattete mit ihren Anwälten darüber, was seine Abwesenheit wohl bedeuten mochte. An Gerde berichteten die Teams, die Spam und Versuche zur Manipulation der Plattform überwachten. Musks Anwälte würden sich gewiss nicht die Gelegenheit entgehen lassen, sie zu den Bot-Problemen von Twitter in die Mangel zu nehmen. Spiros Team ließ sie schließlich wissen, dass ihre Aussage abgesagt worden sei und aus irgendeinem Grund sei diese Information nicht zu ihr durchgedrungen. Abends traf dann ein Brief von Musk ein, der Licht in das Dunkel brachte. Der Deal stand offiziell wieder. Musk würde Twitter doch für 44 Milliarden Dollar kaufen, womit die Klage von Twitter gegen ihn hinfällig war und er nicht unter Eid aussagen musste. Am nächsten Tag erweckte Musk beinahe den Eindruck, er hätte nie versucht, den Deal platzen zu lassen. Die Übernahme von Twitter wird die Schöpfung von X beschleunigen, der Everything-App, twitterte er.